Willkommen bei Blackbox, dem Sci-Crime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun und was die psychologischen Hintergründe sind, die dahinterstehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl physische, psychische als auch mal sexuelle, und sind oft auch sehr detailreich beschrieben. Deswegen empfehlen wir euch, auf euch und eure Emotionen zu achten und sollte es euch zu nahe gehen, den Podcast zu pausieren oder nach vorne zu spulen.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir in den Folgen lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint, sondern liegt daran, dass wir eben sehr tief in der Materie drinstecken und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Babsi, ich habe wieder was von Netflix dabei.
Ja.
Ich habe eine Serie geschaut, die wahrscheinlich außer mir auch schon viele andere gesehen haben. Und die hat mich so in einen Rabbit Hole gezogen, dass ich ungelogen eine Woche lang da nicht mehr rauskam. Ich bin in den Tiefen des Internets versunken, in Foren, auf Court TV und habe da Dinge gefunden, wo ich nie dachte, dass ich sie finden würde. Und ich habe mich sehr darüber gefreut. Ihr werdet es euch schon denken können, diejenigen, die den Titel schon gelesen haben. Es geht um die Menendez-Brüder. Und auf Netflix gab es eine Doku-Serie dazu, die, den Titel finde ich ehrlich gesagt ein bisschen kritisch, heißt Monsters, The Lyle and Eric Menendez Story, glaube ich, heißt es. Ja, das ist die zweite Staffel der Monsters-Serie. Die erste Staffel ging um Jeffrey Dahmer. Mhm. Und die zweite geht eben um die Menendez-Brüder. Ich habe tatsächlich die erste Staffel mit Jeffrey Dahmer nicht gesehen, was ich wahrscheinlich aber noch tun werde. Und die zweite Staffel hat mich aber aus irgendeinem Grund total gecatcht.
Ich habe die Werbung dafür gesehen. Und da ich wusste, also logischerweise wusste, dass wir diesen Fall für den Podcast machen würden, habe ich mich für das absolute Gegenteil entschieden, was du gemacht hast. Ich habe nicht eine Folge gesehen. Ich habe mich komplett nicht damit beschäftigt, mit Absicht nicht, weil ich dachte, dass es für den Podcast vielleicht ganz spannend ist, wenn wir zwei komplett unterschiedliche Perspektiven haben, nämlich dich als diejenige, die eine Woche lang alles darüber gelesen hat und mich als diejenige, die tatsächlich nur das gelesen hat, was wir im Rahmen dieses Falls irgendwie recherchiert haben. Also Maxi hat auch den größten Teil der Recherchearbeit gemacht. Und ich habe am Ende nur noch irgendwie so ein bisschen herumgefeilt, könnte man sagen. Und ich glaube, das ist tatsächlich, glaube ich, es ist echt ganz spannend, weil ich, wie gesagt, all diese Informationen, die du hast, nur super oberflächlich habe. Weil ich dachte, dadurch, dass es ein so umstrittener Fall ist, ist es vielleicht ganz interessant, wenn ich noch eine Perspektive darauf habe, die vielleicht etwas unvoreingenommener in Anführungszeichen ist. Wobei ich ehrlich gestehen muss, dass es mir super schwer gefallen ist, mir dazu nichts anzuschauen und dazu wirklich nur zu lesen, was ich für diesen Podcast gebraucht habe. Und es war Folter, weil es so interessant ist. Und ich saß da die ganze Zeit und dachte mir so, ich darf nicht. Ich darf nicht.
Oh Gott, das stelle ich mir wirklich als Folter vor. Vor allem, weil ja neben der Doku-Serie auf Netflix, ich meine zeitgleich, noch eine weitere Doku online kam, die das Ganze nochmal auf eine andere Art und Weise beleuchtet hat. Und dann gibt es ja auch ganz viel auf YouTube dazu. Also es gab so, so viele Infos. Und wie gesagt, ich bin verloren gegangen. Eine Woche lang, ich war weg. Mein Computer war durchgehend voll mit unzähligen Tabs, die offen waren, mit verschiedenen Infos zu den Menendez-Brüdern und zu diesen Fällen und den verschiedenen Perspektiven, eben weil dieser Fall auch so umstritten war.
Ja, ich habe super viel davon gesehen, super viel davon mitbekommen und ich hätte es mir einfach so unglaublich gerne angeguckt. Und ihr könnt es mir glauben, ab diesem Abend, wenn wir die Folgen über die Menendez-Brüder aufgenommen haben, verschwinde ich eine Woche im Rabbit Hole.
Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, die Doku-Serie, die gibt's ja jetzt schon und wahrscheinlich haben viele von euch die auch schon gesehen. warum machen wir dazu jetzt eine Podcast-Folge? Und vor allem, warum machen wir dazu jetzt auch noch eine Doppelfolge? Weil, wie ihr wahrscheinlich im Titel schon gesehen habt, steht da Part 1. Part 1 von Überraschung 2. Der Grund dafür ist der, dass als ich die Serie geguckt habe, ist mir aufgefallen, dass der psychologische Part bzw. die Interpretation in Richtung der psychischen Seite, der psychischen Aspekte der beiden Brüder gar nicht so richtig rauskommt. Also es geht viel darum, was ist passiert, wer lügt, wer sagt die Wahrheit, wie war es jetzt genau. Aber es geht wenig darum, was könnten die psychologischen Hintergründe sein, welche psychischen Prozesse könnten abgehen, was sind vielleicht auch Diagnosen oder Modelle, die da zum Tragen hätten kommen können. Und deswegen sind wir heute hier.
Ihr wisst doch, wir lassen euch nicht im Stich, was sowas angeht.
Da sind wir immer am Start für. Was ich gern dazu sagen möchte, ist allerdings, dass die Serie Monsters nicht nur, wie ihr es von uns kennt, für den Titel kritisiert wird, denn allein schon der Titel Monster geht mir ehrlich gesagt ein bisschen gegen den Strich.
Ja.
Wer schon eine Weile dabei ist, weiß, dass wir gar kein Fan davon sind, Menschen als Monster zu bezeichnen. Weil einfach aus dem Grund, dass es ja nach wie vor Menschen sind. Und der Begriff Monster dafür zu benutzen, sorgt dafür, dass es für viele von uns einfacher ist, das dann zu trennen. So von wegen, das sind keine normalen Menschen, sondern Monster, und normale Menschen tun sowas ja nicht. Und tatsächlich ist es aber so, dass es auch einfach nur Menschen sind und dass das überhaupt gar nicht so viel unterscheidet von dem, wie andere Menschen eben sind. Und neben diesem Monsterbegriff ist tatsächlich auch kritisiert worden, tatsächlich auch von Eric Menendez selbst, dass diese Serie teilweise nicht ganz der Realität entspricht. Ich habe auch versucht, in den Fällen das so anzugleichen, dass es eben nicht nur die Serie widerspiegelt, sondern auch tatsächlich eben die Dinge, die bestätigt sind. Oder eben die, die verschiedenen Sichtweisen darstellen, weil im Endeffekt weiß man nicht genau, was passiert ist. Was jetzt gelogen war, was echt war, das wissen nur Eric und Lyle Menendez. Aber diese Serie ist einfach hart in Kritik, dadurch, dass sie eben natürlich Geld bringen soll. Es ist ein monetärer Anreiz, diese Serie zu machen. Und da gab es sehr viele verschiedene Kritikpunkte, auf die wir aber auch im späteren Verlauf der Doppelfolge noch eingehen werden.
Und gerade weil uns so wichtig ist, dass Menschen eben nicht als Monster bezeichnet werden, wie du gerade schon gesagt hast, und wir uns alle zusammen Gedanken darüber machen, was dazu geführt hat, dass diese beiden die Entscheidung getroffen haben, die sie getroffen haben, ist der Grund, weshalb wir sagen, okay, wir machen solche Folgen, wir sprechen darüber, was im Hintergrund passiert, weil wir der Überzeugung sind, dass es sicherlich gute psychologische Gründe gegeben hat für das, was da passiert ist. Womit wir das natürlich nicht rechtfertigen wollen, ihr wisst das, sondern nur versuchen zu erklären, was genau da passiert ist. Und ich würde vorschlagen, dass wir damit tatsächlich direkt in den Fall starten und gar nicht weiter drumrum reden, was noch so passiert. Vielleicht auch, weil ich versuche, das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, weil je schneller wir durch sind, desto schneller kann ich mich ins Rabbit Hole verabschieden. Bevor wir mit dem heutigen Fall starten, müssen wir an dieser Stelle noch eine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar geht es in der heutigen Folge um körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt, Kindesmissbrauch und Suizidalität. Also bitte achtet auf euch und ja, passt auf, wie es euch geht. Überspringt im Zweifelsfall Teile des Falls oder den ganzen Fall und kommt einfach zur Diskussion wieder zurück zu uns. Achtet auf jeden Fall einfach darauf, wie es euch geht.
August 1989. Eine warme, sternenklare Nacht liegt über Beverly Hills. In der Ferne plätschern die Wellen sanft gegen die hölzernen Pfeiler des Santa Monica Pier, während die bunten Karussells und grellen Neonlichter des Pacific Parks wie lebendige Farbtupfer über das stille, dunkle Meer wachen. Wer sich von diesem Treiben abwendet und dem Santa Monica Boulevard 15 Kilometer landeinwärts folgt, gelangt in die Flats, eine der begehrtesten Wohngegenden des ohnehin schon luxuriösen Beverly Hills. Hier am North Elm Drive reihen sich prachtvolle Häuser aneinander. Alte, mächtige Bäume, unterbrochen von hellgrünen Palmen, erheben sich stolz in den gepflegten Gärten, während frisch gestrichene weiße Holzzäune und kunstvoll geschmiedete Eisentore, umrahmt von akkurat gestutzten Hecken, die Grundstücke voneinander trennen. Beinahe jedes Haus empfängt Besucher mit einer großzügigen Einfahrt. Die Straßen, gesäumt von schattenspendenden Baumkronen, strahlen eine ruhige Eleganz aus. Ein stilles Refugium inmitten des opulenten Beverly Hills. Auch am North Elm Drive, 722, steht eines dieser Häuser. Eine großzügige Einfahrt führt zu einem eleganten, zweistöckigen Anwesen, dessen cremeweiße Fassade von mediterranem Flair geprägt ist. Vor dem Gebäude stehen hochgewachsene, grün leuchtende Bäume, deren Schatten selbst in der Dunkelheit die gepflegten grünen Hecken und üppigen Pflanzen überziehen. An den dunklen, schmiedeeisernen Eingangstüren sind Goldelemente angebracht und das rote Ziegeldach verleiht der Residenz eine zeitlose, exklusive Ausstrahlung. Es ist das Haus der Familie Menendez. In dieser Nacht wird das sonst belebte Haus nur von einer kleinen Stehlampe und dem flackernden Licht des Fernsehers im Wohnzimmer beleuchtet. José und Kitty Menendez sind an diesem Sommerabend müde, weil die Familie am Vortag bis Mitternacht auf einer gecharterten Yacht, der Motion Picture Marine, zum Haifischen unterwegs war. Da Lyle und Eric, ihre beiden Söhne, nicht zu Hause sind und auch das Hausmädchen an diesem Abend frei hat, ziehen sich José und Kitty ins Wohnzimmer zurück, um den James-Bond-Thriller »Der Spion, der mich liebte« zu sehen. Die beiden schlafen während des Films ein. José döst auf dem hellbraunen Ledersofa, seine Beine vor ihm ausgestreckt, seine Füße auf dem Couchtisch. Kitty liegt unter einer Decke, ihr Körper auf der Couch ausgestreckt, ihr Kopf in Josés Schoß. Auf dem Couchtisch stehen noch zwei Schüsseln, in denen sich die Reste eines Beeren- und Eiscremesnacks befinden, während die beiden den actionreichen James-Bond-Film verschlafen. Es ist 22 Uhr, als die Tür zum Wohnzimmer leise geöffnet wird. Ob José und Kitty aufwachen oder schlafen, weiß bis heute niemand, außer ihren beiden Söhnen, Eric und Lyle. Was jedoch sicher ist, ist, dass Lyle eine Schrotflinte in der Hand hält und sie auf seine Eltern richtet. Dann drückt er den Abzug. Der Knall ist ohrenbetäubend, als die Kugel seinen Vater José trifft. Dann drückt Lyle nochmal ab. Der nächste Schuss zerschlägt das Glas und zersplittert das Holz der Terrassentür hinter der Couch, auf der José sitzt. Ein Geschoss trifft seinen Vater in den linken Ellbogen, ein weiteres in den rechten Arm. Dann folgt ein weiterer Schuss. José ist so schwer getroffen, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Wie gelähmt liegt er auf dem Sofa in seinem eigenen Wohnzimmer, als einer seiner Söhne hinter ihm steht. Dieser setzt ihm die Schrotflinte an den Hinterkopf. Dann drückt er ab. Mit wahnwitziger Geschwindigkeit sucht sich das Projektil seinen Weg, sprengt sich durch den Hinterkopf des Vaters, hinterlässt ein faustgroßes Loch und pulverisiert sein Gehirn. Leblos bleibt der Körper des Mannes, leicht nach rechts geneigt, auf der Couch liegen. All dies geschieht in rasender Schnelligkeit. Nur Sekunden nach dem Eintreffen ihrer Söhne findet sich Kitty neben ihrem Mann auf dem Boden wieder, über und über mit seinem Blut bespritzt. Schnell springt sie auf, als sich die Augen ihrer Söhne auf sie richten. Augenblicke später richten sich die Gewehrläufe auf sie. Panisch reißt sie die Hände hoch, versucht sich vor den Schüssen zu schützen, als die erste Patrone ihre Hand zerfetzt und sich tief in ihr Bein bohrt. Der nächste Schuss trifft ihren Arm und sie fällt zwischen die Couch und den Couchtisch. Verzweifelt versucht sie aufzustehen und rutscht in ihrem eigenen Blut aus, welches sich unaufhaltsam über den Boden ausbreitet. Ein weiterer Schuss trifft sie und ringt die wehrlose Frau erneut zu Boden. Nun stehen ihre Söhne über ihr. Wahllos feuern sie Schüsse auf sie ab und durchlöchern ihren Körper mit Schrotkugeln. Die Schüsse treffen ihr Bein, ihren rechten Arm, die linke Brust und perforieren ihren linken Lungenflügel. Langsam sickert Blut in ihre Brusthöhle und Kitty droht zu verbluten, an ihrem Blut zu ersticken. Rasselnd atmet sie ein, versucht von der Stelle zu kriechen, versucht vor ihren Söhnen zu fliehen. Lyle und Eric haben keine Munition mehr. Sie haben sämtliche Kugeln auf ihre Eltern abgefeuert und halten inne, unsicher, was sie als nächstes tun sollen. Ihre Mutter lebt noch und sie wissen nicht, ob sie in der Lage sein wird, der Polizei alles zu erzählen, sobald diese vor Ort auftaucht. Sie beschließen, kein Risiko einzugehen und verurteilen damit auch ihre Mutter zum Tode. Schnell laden sie ihre Waffen mit Vogelschrot aus ihrem Auto nach und kehren zurück ins Haus. Dort angekommen, beugt Lyle sich über seine Mutter, setzt die Schrotflinte an Kittys linke Wange und drückt ab. Ein klaffendes Loch entsteht mitten im Gesicht der blonden Frau, bricht ihren Oberkiefer, verletzt ihr Gehirn und sprengt 4 Zähne heraus. Anschließend schießen die beiden ihren Eltern noch in die Kniescheiben. Als die letzten Schüsse gefallen sind, erstirbt auch das röchelnde Atmen ihrer Mutter. Blutbespritzt und außer Atem stehen die beiden Brüder in dem toten, stillen Wohnzimmer. Noch immer flackert der Fernseher. Auch James Bond feuert in diesem Moment seine Waffe ab. Schweigend sammeln Eric und Lyle die Patronenhülsen auf. Dann verlassen sie den Raum und lassen ihre Eltern tot und mit zertrümmerten Gesichtern und Schädeln zurück. Sie steigen ins Auto und fahren davon. Erst entsorgen sie ihre Schrotflinten am Mulholland Drive und ihre blutverschmierte Kleidung an einer Tankstelle. Dann kaufen sie Eintrittskarten für ein örtliches Kino und sehen sich den Film License to Kill an. Ein vermeintlich wasserdichtes Alibi. Um 23.47 Uhr erreicht dann ein Notruf die Zentrale von L.A. Wenige Minuten nach dem Verbrechen trifft die Polizei am Tatort ein. Die Brüder werden sofort befragt, um herauszufinden, was passiert ist. Lyle und Eric werden auf die Polizeiwache gebracht, wo sie ausführlich verhört werden. Zunächst hält die Polizei sie für nicht verdächtig, sondern will lediglich herausfinden, ob die Brüder etwas über das Verbrechen wussten. Aus diesem Grund wird weder nach Schmauchspuren an ihren Händen gesucht, noch wird Lyles Auto durchsucht, das vor der Einfahrt geparkt ist. In diesem liegen die Waffen und die leeren Schrotflintenhülsen. Sergeant Thomas Edmonds, der Leiter der Kriminalpolizei, übernimmt das Verhör. Während Eric sichtlich verzweifelt ist, ständig zu schluchzen beginnt und kaum still sitzen kann, bleibt Lyle ruhig und kontrolliert. Er beantwortet die Fragen der Polizei methodisch und ohne sichtbare Regung. Doch nach 20 Minuten wird das Verhör unterbrochen, als Eric völlig zusammenbricht und sich nicht mehr fassen kann. Die Brüder legen eine Chronologie ihrer Erlebnisse am 20. August 1989 vor. Sie berichten, dass sie sich mit Freunden getroffen und spät ins Kino gegangen seien. Bei ihrer Rückkehr hätten sie Rauch im Haus bemerkt. Schon in den Wochen zuvor hätten sie ein seltsames Verhalten ihrer Mutter wahrgenommen, die zunehmend nervös gewesen sei. Sie habe immer darauf geachtet, die Türen abzuschließen und sei kurz vor ihrem Tod beinahe zum Selbstmord bereit gewesen. Auch äußern die Brüder den Verdacht, dass die Mafia mit dem Vorfall zu tun haben könnte, da ihr Vater ein mächtiger Mann mit Verbindungen zu gefährlichen Kreisen und möglichen Feinden war. 25. August 1989. Der Gedenkgottesdienst für José und Kitty Menendez beginnt. Eric und Lyle kommen eine ganze Stunde zu spät. Der 18-jährige Eric sieht aus, als hätte er stundenlang geweint. Sein Gesicht ist rot und geschwollen. Lyle hingegen bleibt ruhig und gefasst. Mit einer fast schon erschreckenden Gelassenheit trägt er die Loafer seines Vaters, entschlossen, in dessen Fußstapfen zu treten, und lässt sich nicht von der Trauer überwältigen. Nach der Eröffnung des Testaments durch den Nachlassverwalter von José Menendez steht fest, beide Söhne erben jeweils 2 Millionen Dollar. In den darauffolgenden Monaten leben Lyle und Eric in einem Zustand der verschwenderischen Freiheit, ausgestattet mit dem Luxus, den das Erbe ihrer Eltern ihnen verschafft. Lyle kauft sich eine teure Rolex, einen Porsche Carrera und ein Restaurant in Princeton. Chuck's Spring Street Café, ein beliebtes Buffalo Wings Lokal. Eric engagiert einen Vollzeit-Tennistrainer und nimmt an einem Turnier in Israel teil. Die North Elm Drive Villa, das Elternhaus, bleibt unbewohnt, während sie in 2 luxuriösen Penthouse-Apartments in Marina del Rey wohnen. Mit dem Mercedes-Benz SL Cabrio ihrer verstorbenen Mutter fahren sie durch L.A., genießen teure Mittags- und Abendessen und unternehmen luxuriöse Reisen in die Karibik und nach London. Dabei verschwenden sie keinen Gedanken daran, das Erbe ihrer Eltern ehrenvoll weiterzuführen. Sie denken nicht darüber nach, achtsam oder respektvoll mit dem Andenken ihrer Eltern oder dem Geld umzugehen. Sie lassen sich betrügen und ausnutzen und denken nicht darüber nach, wie ihr Verhalten auf ihre Umwelt wirkt. Während Lyle und Eric das Erbe ihrer Eltern mit vollen Händen ausgeben, arbeiten Detective Les Söller und sein Partner Tim Linehan fieberhaft daran, die medienträchtigen Morde an José und Kitty Menendez aufzuklären. Sie befragen zahlreiche Verdächtige und Bekannte der Familie, doch es wird schnell klar, José Menendez war kein Mann, den man als beliebt bezeichnen könnte. Überall hören die Ermittler Geschichten von seinem schlechten Verhalten, von seiner Härte und Grausamkeit. Doch trotz aller Aussagen scheint keiner der Verdächtigen wirklich etwas mit den Morden zu tun zu haben. Die Ermittler tappen weiterhin im Dunkeln. In der Hoffnung, neue Informationen zu erhalten, beschließen sie, erneut mit den beiden Söhnen des Ehepaars zu sprechen. Zuerst spricht Detective Söller mit Eric. Diesmal geht er tiefer ins Detail, stellt Fragen, die Eric an den Rand seiner nervlichen Stabilität bringen. Doch Eric übersteht das Gespräch ohne einen Zusammenbruch. Les Söller fragt nicht nur nach der Beziehung zu seinen Eltern, sondern auch nach der zu seinem Bruder. Diese Frage lässt Eric aufhorchen. Und eine nervöse Unruhe überkommt ihn. Nach der Befragung ruft er seinen Bruder an, doch Lyle geht nicht ans Telefon. In einem Zustand völliger Panik, mit einem Drang, seine aufgewühlten Gedanken und Gefühle mit jemandem zu teilen, greift Eric zum Telefon und wählt die Nummer des Psychotherapeuten, der ihn schon vor Jahren begleitet hat, Dr. Jerome Ozeal. In der Sitzung, die darauf folgt, gesteht Eric Dr. Ozeal mit zittriger Stimme, dass er und Lyle ihre Eltern getötet haben. Stockend berichtet er seinem Therapeuten von der Miniserie Billionaire Boys Club, die er zusammen mit Lyle gesehen habe. Nach dem Ende der Serie hätten sie darüber gesprochen, wie sehr sie beide überzeugt seien, dass José sie von seinem Erbe ausschließen wolle. Sie hätten darüber gesprochen, wie schrecklich ihr Leben unter der strengen Herrschaft ihres Vaters sei, der sie ständig dominierte. Inspiriert von der Serie seien die Brüder zu der Überzeugung gekommen, dass sie José töten müssen. Kitty habe ein Problem dargestellt, denn obwohl die Brüder sie nicht haben töten wollen, sahen sie keine Möglichkeit, ihren Vater zu eliminieren, ohne ihre Mutter ebenfalls zu ermorden. Dann berichtet Eric Dr. O'Seal von der Reise nach San Diego, um Schrotflinten zu kaufen, und wie die beiden Brüder geglaubt hätten, sie würden das perfekte Verbrechen begehen. An diesem Punkt stoppt Dr. O'Seal Eric. Er hält ihn davon ab, noch mehr zu erzählen. Er lässt ihn Lyle anrufen, der sich, sichtlich aufgebracht, auf dem Weg zu O'Seals Büro macht. Als er ankommt, ist er außer sich vor Wut, bedroht den Therapeuten und erklärt ihm, dass er auch ihn töten werde, falls er diese Informationen einer vierten Person weitergeben sollte. Erst als Dr. O'Seal ihm und Eric wiederholt versichert, dass alles, was in seinen Sitzungen besprochen wird, unter die ärztliche Schweigepflicht fällt und er es nicht weitergeben darf, beruhigt sich Lyle. Die drei vereinbaren, in den kommenden Wochen mehrere Sitzungen abzuhalten, um Eric und Lyle die Möglichkeit zu geben, über ihre Tat und die Umstände, die dazu führten, zu sprechen. Um sich abzusichern, beginnt Dr. O'Seal, die Gespräche aufzuzeichnen. Währenddessen werden die Ermittler zunehmend misstrauisch. Der extravagante Lebensstil der Menendez-Brüder erregt Verdacht. Und so befragen sie langsam das Umfeld der Familie. Am 17. November treffen sie auf Craig Signorelli, einen Freund von Eric. Craig erzählt den Ermittlern, dass er Eric kurz nach den Morden in der Villa in Beverly Hills besucht habe. Eric habe ihn gefragt, ob er wissen wolle, wie es passiert sei. Craig wusste sofort, was Eric meinte. Eric habe ihm berichtet, dass er und Lyle ins Familienzimmer gegangen seien, Lyle seine Waffe auf José gerichtet und ihn erschossen habe. Dann sei Lyle hinter José hergegangen und habe ihn in den Kopf geschossen. Eric habe ihm weiter erzählt, dass er es nicht habe über sich bringen können, seine Mutter zu erschießen, und dass Lyle sie dann erschossen habe, als sie versuchte zu fliehen. Craig erinnert sich, dass Eric gesagt habe, nachdem es so aussah, als wäre meine Mutter tot, habe ich sie noch zweimal mit meiner Waffe erschossen. Dann gesteht Craig den Ermittlern, dass er sich nicht sicher gewesen sei, ob er Eric diese Geschichte habe glauben können und deshalb nicht zur Polizei gegangen sei. Am 5. März 1990 erhalten die Ermittler einen unerwarteten Anruf. Die Frau am anderen Ende der Leitung ist Judalyn Smith, eine ehemalige Patientin von Dr. O'Seal und gleichzeitig seine aktuelle Liebhaberin. Sie berichtet den Detectives, dass O'Seal sie gebeten habe, eine Therapiesitzung mit den Menendez-Brüdern zu belauschen, die am 31. Oktober 1989 stattgefunden habe. Smith erzählt, dass sie einen hitzigen Streit zwischen Lyle und Eric gehört habe. Lyle habe wütend geschrien, ich kann nicht glauben, dass du es ihm gesagt hast. Und dann habe er hinzugefügt, wir müssen ihn und jeden, der mit ihm in Verbindung steht, töten. Eric habe daraufhin verzweifelt zurückgeschrien, ich kann dich nicht davon abhalten, was du tun musst, aber ich kann nicht mehr töten. Die Sitzung habe damit geendet, dass Eric schluchzend aus dem Büro rannte. Smith sah, wie Lyle das Büro verließ, gefolgt von Dr. O'Seal. Sie berichtet den Ermittlern auch, dass sie sah, wie Lyle Dr. O'Seal bedrohte. Sie hörte Lyle sagen, ich kann Eric irgendwie verstehen, aber er hätte das nicht tun sollen. O'Seal fragte daraufhin, ob Lyle ihn bedrohe, und Lyle schüttelte ihm die Hand. Dabei sagte er, viel Glück, Dr. O'Seal. Smith offenbart der Polizei schließlich, dass O'Seal die Brüder weiterhin zur Therapie kommen ließ und ihnen versicherte, er könne ihnen helfen, die Ereignisse, die zu dem Mord an ihren Eltern führten, zu verstehen. O'Seal habe ihr gesagt, dass er alles auf Band habe. Die Geständnisse der Brüder und ihre Erklärungen, warum sie das Verbrechen begangen hatten. Am 8. März 1990 durchkämmen die Ermittler die Wohnung und Praxisräume von Dr. Jerome O'Seal. Dabei übergibt der Psychotherapeut den Detective Söller und Linehan insgesamt 17 Audiobänder und 7 Seiten Notizen. Diese brisanten Beweise werden sicher in einer Tasche versiegelt und ins Gerichtsgebäude in Santa Monica gebracht, wo sie für den weiteren Verlauf der Ermittlungen aufbewahrt werden. Noch am selben Tag wird Lyle Menendez festgenommen. Die Verhaftung von Eric folgt 3 Tage später, als dieser gerade von einem Tennisturnier in Israel zurückkehrt. Er bleibt ruhig, als die Polizisten ihm gegenübertreten. Er weiß, dass nun die Stunde gekommen ist, in der auch er für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird. Beide Brüder werden in das Männergefängnis von L.A. County gebracht und müssen sich am 26. März vor dem Beverly Hills Municipal Court verantworten. Als der Tag der Verhandlung anbricht, betreten Lyle und Eric den Gerichtssaal mit einer Selbstverständlichkeit, als gehöre der Raum ihnen. Die Brüder wirken ungerührt, fast arrogant, und die Atmosphäre im Saal ist von einer eigenartigen Leichtigkeit durchzogen. Freunde, Familienangehörige und Unterstützer sitzen im Publikum, voller Überzeugung, dass die Brüder unschuldig sind. Lächelnd und winkend begrüßen sie ihre Bekannten, während sie sich sicher sind, dass ihre Verteidiger alles im Griff haben. Als wäre das alles nur ein kleiner Zwischenfall. Doch die Richterin scheint unbeeindruckt von diesem Auftreten. Sie liest die Anklage vor und fragt nach der Schuldfrage. Eric antwortet zuerst mit einem fast unmerklichen Grinsen auf den Lippen. Nicht schuldig, euer Ehren. Lyle wiederholt ruhig, nicht schuldig. Nach diesem ersten Auftritt vor Gericht kehren Lyle und Eric zurück in ihre Zellen, wo sie schnell wieder negativ auffallen. Bei einer Zelleninspektion finden die Wärter einen 17-seitigen Brief von Lyle an Eric, zusammen mit einigen Notizen in Erics Zelle. Die Notizen enthalten Reisepläne, die von einem Trip nach Südamerika und dann weiter in den Nahen Osten sprechen, sowie eine Zeichnung eines Gebäudes mit Treppenhäusern und Türen. Lyle schreibt in seinem Brief, dass er niemals gegen Eric aussagen würde, gibt ihm Ratschläge, von denen er glaubt, dass sie auch ihr Vater ihm gegeben hätte. Ich bin kein gewöhnlicher Mensch. Ich sehe die Dinge nicht in Bezug auf Totschlag und lebenslange Haftstrafen. Ich sehe nur Sieg, Niederlage, Ehre und Schande. Papa schaut zu und ich werde ihn oder Mama kein zweites Mal enttäuschen, indem ich aufgebe und ihren Tod umsonst sein lasse, schreibt er. Als Reaktion auf diesen Fluchtversuch werden die Brüder getrennt, um einen weiteren Plan zu verhindern. Sie werden nun in verschiedenen Bereichen des Gefängnisses untergebracht, wobei sie sich nur noch sehen, wenn sie gemeinsam mit ihren Anwältinnen Leslie Abramson und Jill Lansing ihre Verteidigung aufbauen. Am 8. Dezember 1992 werden Lyle und Eric gemeinsam vor der Grand Jury des LA County angeklagt. Um die Kosten zu senken, werden die Verfahren zusammengelegt. Doch jeder Bruder hat eine eigene Jury aus Geschworenen. Das bedeutet, dass Beweise, die nur einen der beiden betreffen, den anderen nicht vorgelegt werden dürfen. Während die Brüder bei der Anklageerhebung noch selbstsicher und arrogant aufgetreten sind, wirkt ihr Erscheinungsbild nun ganz anders. Sie sehen plötzlich viel jünger und zerbrechlicher aus, gekleidet in pastellfarbenen Pullis, fast wie kleine Jungen. Zwischen ihren beiden Anwältinnen, die sie wie Bodyguards flankieren, wirken sie kleinlaut und entkräftet. Vor allem Eric scheint stark abgenommen zu haben. Seine Haut ist kalkweiß und seine Mimik wirkt starr und ausdruckslos. Schon am ersten Tag der Verhandlung wird deutlich, dass im Verlauf des Prozesses 2 konträre Bilder der Brüder gezeichnet werden. Die Staatsanwaltschaft stellt sie als gewissenlose, geldgierige, verwöhnte Jungen dar, während die Verteidigung ihre Tat als verzweifelten Akt der Notwehr und Überlebensinstinkt beschreibt. Jill Lansing und Leslie Abramson beginnen ihre Eröffnungsrede mit den Worten: Wir streiten nicht, dass es passiert ist. Das Einzige, worauf sie sich in diesem Prozess konzentrieren müssen, ist, warum es passiert ist. Was wir ihnen beweisen werden, ist, dass die Morde aus Angst begangen wurden. Mit diesen Worten entführen sie die Geschworenen in die Vergangenheit, weit zurück, in eine Zeit lange vor den Morden an José und Kitty Menendez. Die Geschichte, die die Verteidigung nun zeichnet, beginnt mit Lyle Menendez im Alter von 6 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt beginnt sein Vater, ihn nach dem Sport mit in die Dusche zu nehmen. Erst massiert er nur seinen Körper, doch schon kurze Zeit später bleibt es dabei nicht mehr. José beginnt Lyle am Penis zu berühren. Er fordert ihn auf, auch sein Glied anzufassen und zu streicheln. Lyle möchte das nicht, folgt jedoch den Anweisungen seines Vaters, denn er weiß, dass er sich ihnen nicht widersetzen darf. In den folgenden Monaten und Jahren beginnt Lyle, ein für ein Kind seines Alters seltsames Verhalten zu zeigen. Er verliert sich in einer Fantasiewelt, in der er mit seinen Stofftieren lebt und in der er der Mittelpunkt ist. Immer wieder holt sein Vater ihn zu sich in die Dusche. Irgendwann verändert sich das Ritual und die sexuellen Übergriffe finden nicht mehr nur in der Dusche statt. Sie geschehen nun im Badezimmer, in das sich der Vater mit seinem Sohn einschließt. José Menendez führt seinem kleinen Sohn Gegenstände ein. Lyle weint, es tut weh. Doch José hört nicht auf. Irgendwann beginnt Lyle, seinen 3 Jahre jüngeren Bruder genauso zu misshandeln, wie sein Vater es bei ihm gemacht hat. Er nimmt Gegenstände und führt sie dem 5-jährigen Eric ein. Auch dieser weint, schreit, bittet seinen Bruder aufzuhören. Es dauert Jahre, bis Lyle dieses Verhalten wieder unterlässt. Erst als sein Vater aufhört, ihn zu missbrauchen, lässt er auch seinen kleinen Bruder in Ruhe. Doch Eric hat dadurch keine Ruhe. Denn als sein Vater von seinem Bruder ablässt, beginnt er, Eric mit in die Dusche zu nehmen. Er verlangt Mundmassagen von seinem jüngeren Sohn, führt ihm auch Gegenstände ein, hat manchmal auch schönen Sex mit ihm, wie Eric ihn nennt. Eric selbst leidet unter dem Missbrauch seines Vaters. Doch gleichzeitig genießt er auch die Zeit, die sein Vater mit ihm verbringt. Es ist die einzige Zeit, in der er das Gefühl hat, sein Vater würde ihn lieben. Es sind die einzigen Momente, in denen sein Vater ihm nicht sagt, wie wertlos er ist, sondern ihm tatsächlich sagt, dass er ihn liebt. Momente, in denen nicht Lyle der Lieblingssohn ist, sondern Eric. Doch dann gibt es auch den harten Sex. Der tut weh. Es sind die Momente, in denen Eric von seinem Vater brutal vergewaltigt wird. Nach diesen Angriffen liegt Eric wimmernd auf dem Badezimmerboden, weint und hält sich an dem Gedanken fest, dass es nun sicher eine Pause vom harten Sex geben wird, dass beim nächsten Mal bestimmt wieder der schöne Sex dran ist und er dann wieder das Gefühl hat, geliebt zu werden. In der Schule hört Eric, dass Zimt das Sperma eines Mannes besser schmecken lassen soll. Er beginnt, Zimt in den Kaffee seines Vaters zu mischen, um die Mundmassagen etwas erträglicher zu machen. Doch sein Vater bemerkt den Geschmack und flucht so sehr, dass Eric sich nicht mehr traut, das Gewürz in das Essen seines Vaters zu mischen. Obwohl Eric immer älter wird, hält der sexuelle Missbrauch durch seinen Vater an. Eric kann niemandem davon erzählen. Nicht seinem Bruder Lyle, den er nicht beunruhigen möchte, und nicht seine Mutter, die mit ihren Alkoholproblemen und dem bereits erfolgten Suizidversuchen sowieso schon überfordert ist. Außerdem würde sie ihm nicht helfen, dessen ist er sich sicher. Im Gegenteil hat er sogar das Gefühl, dass seine Mutter Bescheid weiß. Sie weiß, dass ihr Ehemann ihre Kinder missbraucht und lässt es einfach geschehen. Wegrennen ist keine Option. Sowohl Eric als auch Lyle wissen, dass ihre Eltern mächtig sind, Sie würden sie überall finden. Und Eric hat Angst, es zu versuchen. Sein Vater hat ihm schon mehrfach damit gedroht, ihn zu töten, sollte er versuchen, Hilfe zu holen. Als Lyle 14 ist, beginnt er, seine Haare zu verlieren. Er schämt sich und sein Vater geht mit ihm zum Friseur. Er bekommt eine Glatze, darf sich dann ein Toupet heraussuchen, das den kahlen Kopf kaschieren soll. Es ist Lyles größte Verletzlichkeit und nicht einmal sein Bruder Eric weiß von dem Toupet. Bis einige Wochen vor dem Mord ein Streit in der Familie losbricht. Kitty und Lyle schreien sich während dem Abendessen an und plötzlich greift Kitty wutentbrannt nach Lyles Haarschopf und reißt ihm das Toupet vom Schädel. Gedemütigt und mit kahlem Kopf verlässt Lyle daraufhin stumm und fluchtartig das Esszimmer. Einige Wochen später gesteht Eric Lyle schließlich, nach all den Jahren des Schweigens, dass sein Vater ihn seit 12 Jahren missbraucht. Lyle ist am Boden zerstört und versteht nun, dass sein Vater nicht aufgehört hat, sondern nur das Opfer gewechselt hat. Er konfrontiert seinen Vater, droht ihm, versucht ihm klarzumachen, dass der Missbrauch nun endlich aufhören muss. Er werde seinen kleinen Bruder nehmen und die Familie verlassen. José ist davon völlig unbeeindruckt. Er könne mit seinem Sohn machen, was auch immer er wolle. Niemand könne ihn so bedrohen. Er macht Lyle deutlich, dass dieses Geheimnis die Familie Menendez niemals verlassen wird. Die Menschen, die das Geheimnis und damit die Macht über José hätten, würden dies nicht überleben. Lyle versteht die Drohung. Sowohl er als auch Eric sind sich nun sicher, ihre Eltern wollen sie töten. Lyle schnappt sich seinen Bruder und die beiden machen sich auf den Weg, Waffen zu besorgen. Vor Gericht werden mehrere Sachverständige angehört, die das Verhalten der Brüder aus psychologischer und psychiatrischer Perspektive beleuchten. Ann Tyler, eine Psychologin aus Salt Lake City, beschreibt das Verhalten von Lyle und Eric als erlernte Hilflosigkeit, als eine Reaktion auf jahrelange wiederholte Misshandlung. Sie erklärt, dass sie keinen Zweifel daran habe, dass José und Kitty Menendez ihre Kinder auf praktisch jede erdenkliche Weise psychisch missbraucht haben, was tiefgreifende und lang anhaltende Auswirkungen auf die Brüder habe. Dr. Vicar, ein Psychiater, berichtet von den ersten Berichten von Eric über den Missbrauch durch seinen Vater, die dieser zu Beginn seiner Haftstrafe gemacht habe. Der Psychiater schildert, wie Eric von der Eröffnung seiner Erfahrungen so mitgenommen war, dass er suizidgefährdet gewesen sei. Er bemerkt jedoch, dass Eric im Gefängnis eine gewisse Erleichterung verspürt habe. Zum ersten Mal in seinem Leben stellte er fest, dass es keinen Druck mehr auf ihn gab. Ann Burgess, Professorin für psychiatrische Krankenpflege an der University of Pennsylvania und Expertin für Tatortanalyse, untersucht die Tatortbilder und kommt zu dem Schluss, dass es sich um einen unorganisierten Tatort handele. Die zufällige Art der Wunden und deren Anzahl lasse darauf schließen, dass die Täter emotional reagiert hätten und mehr Energie in die Tötung investiert hätten, als notwendig gewesen wäre. Um die Missbrauchserfahrungen der Brüder zu belegen, präsentiert die Verteidigung mehrere Zeugen, die bestätigen, dass Lyle und Eric schon früher von ihren Missbrauchserfahrungen berichtet haben und dass José und Kitty Menendez alles andere als gute Eltern gewesen seien. Mit jeder neuen Zeugenaussage gerät das Bild des Ehepaares Menendez immer weiter in Verruf. Als weiteres belastendes Beweisstück wird eine dokumentierte Verletzung von Eric aus dem Jahr 1977 vorgelegt, bei der es sich um eine Verletzung im hinteren Rachen und Gaumen handelt. Eine Verletzung, die möglicherweise durch gewaltsamen oralen Verkehr verursacht worden sein könnte. Stück für Stück entsteht vor Gericht der Eindruck, dass es sich bei Eric und Lyle Menendez um zwei Jungen handelt, die seit frühester Kindheit auf brutalste Weise von ihrem Vater sexuell missbraucht wurden, während ihre eigene Mutter wegschaute und ihr Gewissen im Alkohol ertränkte. Zwei Kinder, die keinen anderen Ausweg sahen, als ihre Eltern zu töten, bevor der übermächtige Vater ihr Leben beendet hätte, um das schreckliche Familiengeheimnis zu bewahren. Es scheint ganz so, als seien José und Kitty Menendez die wahren Täter.
Das ist einer von den Fällen, bei denen ich schon in der Vorbereitung so mitgenommen war von den Details, von den Aspekten, die da passiert sind. Also, ich meine, ich habe ja an dem Fall am Ende, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Maxi die meiste Recherche gemacht hat. Das heißt, ich habe an dem Fall dann so ein bisschen rumpoliert. Und ich habe schon, während ich daran rumgefummelt habe, Teile davon natürlich, also den ganzen Fall gelesen, aber bei Teilen davon gedacht, wow, das ist irgendwie next level.
Mhm.
Also die Tatsache, wie sie vorgegangen sind, ihre Eltern zu töten, insbesondere wie sie ihre Mutter getötet haben,
fand
ich so unglaublich brutal. Und für mich hatte das ganze Vorgehen, wie sie es gemacht haben, so krass etwas von einer Bestrafung. Weil die Art und Weise, wie sie ihre Eltern getötet haben, wir haben ja schon ein paar Mal über so Sachen wie Overkill gesprochen. Mhm. Also für euch nochmal, um euch kurz abzuholen, Tötungsdelikte, bei denen der Täter oder die Täter übermäßig viel Energie aufwenden, um jemanden zu töten. Mehr Energie, als notwendig wäre, um jemanden zu töten. Und jemandem in den Ellbogen zu schießen und ins Bein und dann noch in den anderen Arm, ist für mich etwas, das fast ein bisschen was von Folter hat.
Mhm.
Bevor und die Tatsache, dass sie ihn von hinten erschossen haben, dann ist für mich irgendwie auch, war für mich auch sehr auffällig, weil ich dachte, du bist mutig genug, ihm ins Gesicht zu gucken, während du ihm in die Arme schießt, aber ihn zu töten, während du der Person ins Gesicht guckst, das traust du dich nicht?
Mhm.
Also das war so mein erster Gedanke dazu.
Mhm.
Vielleicht hat es gar nichts damit zu tun, vielleicht stand der andere Bruder einfach zufällig hinter dem Vater, um sicherzugehen, dass er sich nicht wehrt.
Ja.
Aber ich dachte mir in dem Moment, das war das erste Paradoxe, was mir aufgefallen ist, dass es diese unterschiedlichen Perspektiven beim Schuss gab. Und was mir dabei auch aufgefallen ist, war die Tatsache, dass sie ihre Mutter, also ihre Mutter haben sie ja unglaublich gequält.
Ja.
Also das war ja noch schlimmer, dieser Tod. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Dieser Tod muss für diese Frau noch so viel schlimmer gewesen sein als für den Mann, weil sie so viel länger diese Schmerzen ertragen musste. Und auch die Art und Weise, dass sie das so Stück für Stück gemacht haben. Und dann, was mich auch richtig beunruhigt hat, ehrlich gesagt, ist die Tatsache, dass, als sie noch nicht tot war, sie bereit waren, nochmal zurück zum Auto zu gehen, um nochmal Munition zu holen.
Das stelle ich mir auch total schrecklich für die Mutter vor. Also weißt du, sie liegt da und merkt, dass sie verblutet ja eigentlich auch schon.
Ja.
Also ne, sie hatte da schon lebensgefährliche Verletzungen. Und sie liegt da quasi in ihrem eigenen Blut und dem Blut ihres Mannes, weiß, dass ihre beiden Söhne sie töten oder sie auf sie geschossen haben, ihren Ehemann getötet haben. Und dann gehen die Söhne raus und sie ist in dieser sicherlich Todesangst, kommen die jetzt zurück oder nicht? Überlebe ich oder nicht? Kann ich Notruf rufen oder nicht?
Ja.
Das stelle ich mir ganz schrecklich vor.
Was ich auch sehr markant finde, ist die Tatsache, dass die beiden Brüder zurück zum Auto gehen und die Waffe nochmal neu laden, also neue Munition holen. Und wir sprechen ja ganz oft davon, dass auch Täter durch ihre eigenen Taten traumatisiert sein können und dass die Tat an sich manchmal in einer Art emotionalem Ausnahmezustand passiert. Und an der Stelle habe ich mich aber gefragt, ob du nicht in dem Moment, wo du mit der Waffe zum Auto zurückläufst, um Munition zu holen, ob da nicht irgendwo mal so ein kleiner Gedanke durch deinen Kopf geht, sowas wie, was mache ich hier gerade? Mhm. Und das ist irgendwie auch was, das mich so erschreckt hat, diese Konsequenz, mit der sie das getan haben. Und gleichzeitig dieses Folternde, weil du kannst jemanden ja auch, wenn du eine Schusswaffe hast, mit einem Schuss in den Kopf töten.
Ja.
Und das haben sie nicht getan.
Mhm.
Und was ich daran krass oder schlimm finde, ist auch, dass sie nicht zuerst in den Kopf geschossen haben, um sicherzugehen, dass dann bist du tot und dann kann ich immer noch 20 Mal auf deinen Körper schießen und das wäre immer noch ein Overkill. Sondern sie schießen erst auf Bereiche, die nicht der Kopf sind.
Hm.
Die dich also nicht unbedingt umbringen sofort. Und das hat mich total geschockt.
Dazu muss ich sagen, bezüglich der Schussabfolge und auch anderen Details in dem Fall, können wir nicht mit Gewissheit sagen, ob das genau so passiert ist, weil das generell nicht mehr mit hundertprozentiger Gewissheit nachverfolgt werden konnte. Ich habe jetzt in diesem Fall habe ich die Schussabfolge genommen, die im Gerichtsverfahren am häufigsten geschildert wurde. Das heißt, wir wissen nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, in welcher Abfolge geschossen wurde und auch einige Details sind nicht mit hundertprozentiger Sicherheit bestätigt. Wir haben uns jetzt immer an die Dinge gehalten, die im Gerichtsprozess quasi das als Wahrheit angesehen wurden.
Also ich meine, bis zu einem gewissen Grad müssen die beiden ja noch gelebt haben, entsprechend der Menge an Blut, die da war.
Also es ist die wahrscheinlichste Abfolge und die wahrscheinlichste Art, wie das alles passiert ist.
Ja, allein aufgrund von Dexter weiß ich ja, dass wenn jemand erschossen wird und er wird direkt getötet, dann spritzt kein Blut mehr, weil dein Herz nicht mehr schlägt.
Ja.
Das heißt, wenn das komplette Wohnzimmer dieser Familie voller Blut ist, ist davon auszugehen, dass sie noch gelebt haben, als sie angeschossen wurden, weil sonst wäre das ganze Blut gar nicht aus dem Körper ausgetreten.
Blutspurenanalysten dank Dexter.
Ja, wirklich. Also hat zu meinem Wissen wesentlich beigetragen, würde ich sagen. Aber das hat mich total geschockt. Diese Kaltblütigkeit, das hatte für mich nicht mal was von einer Hinrichtung, sondern von so einem Rachetod und vorher aber noch Folter quasi, weil ich finde das einfach, also die Vorgehensweise finde ich extrem bemerkenswert, um jetzt mal ein neutrales Wort zu benutzen.
Ja. Ja, finde ich auch vor allem, ich finde es sehr überraschend, dass sie dieses Maß an Gewalt gewählt haben. Weil wie du sagst, sie hätten auch einfach in den Kopf schießen können. Und sie hätten auch was anderes nehmen können als zum Beispiel Schrot oder am Ende Vogelschrot. Ja. Weil das ja auch was ist, was viel mehr Verletzungen auslöst. Ja. Sie hätten auch einfach normale Munition nehmen können. Eine Kugel quasi.
Schalldämpfer,
genau. Sie hätten das sehr viel weniger blutig, sehr viel weniger brutal gestalten können. Sie haben sich aber ja aktiv dazu entschieden, weil sie hätten auch die Wahl gehabt, andere Waffen zu nehmen.
Ja.
Sie haben sich aktiv dazu entschieden, diese Form der Waffe zu wählen. Und was ich dann noch überraschender fand, ist, dass sie ja früher haben die nie Gewalttätigkeit gezeigt. Also früher, es gab nie mal Momente, wo einer von den beiden irgendwie Körperverletzung begangen hat oder so.
Ja, das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. So ein heftiges Delikt aus dem Nichts, in Anführungszeichen. Genau. Was ich daran auch außergewöhnlich oder überraschend fand, ist die Tatsache, dass, wie du gerade schon gesagt hast, sie alle möglichen Formen auch hätten wählen können, um das zu tarnen. Also in so einem Ort, in dem viele Menschen leben, die sehr viel Geld haben, kannst du doch theoretisch auch das Ganze zumindest aussehen lassen wie ein Raubmord. Dann klar, du weißt doch, wo deine Eltern oder die meisten Leute wissen, wo ihre Eltern ein paar Wertsachen verstecken. Nicht alle, aber vielleicht ein paar. Nimm ein paar davon mit, schmeiß die irgendwo ins Meer. Schalldämpfer, erschießt deine Eltern. Also, Gott, das klingt jetzt so hartherzig, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Es wäre so viel smarter gewesen, als da ein solches Blutbad im Wohnzimmer anzurichten. Und auch viel weniger risikoreich. Also auch zurück zum Auto zu gehen, selbst wenn das Auto in der Einfahrt steht, aber zurück zum Auto zu gehen, komplett blutbeschmiert.
Ja, ja.
In einer Straße, genau, in einer Straße, in der überall Einfamilienhäuser stehen, nachdem du gerade unfassbar laut deine Eltern erschossen hast, ist auch ein bestimmtes Level an entweder Risikobereitschaft oder wirklich einfach absoluter Unüberlegtheit.
Ja.
Und für mich lässt sich das irgendwie, also basierend auf den Fakten, die wir jetzt aus diesem ersten Teil des Falls haben, nur damit erklären, dass beide Geschwister so unfassbar wütend gewesen sein müssen auf ihre Eltern.
Mhm.
weil es wirkt für mich wie eine Tat, die sehr spontan und aus sehr viel Emotion heraus geschehen ist.
Ja.
Und die Aspekte von der Kindheit von den beiden Jungen, die vor Gericht geäußert wurden mit dem sexuellen Missbrauch durch ihren Vater und der Tatsache, dass erst kurz vorher dann rauskommt, quasi, dass Lyle erst kurz vorher rausfindet, dass Eric immer noch missbraucht wird und dass der Vater sagt, ja, was willst du machen? Und ihm dann gleichzeitig indirekt droht, dass er die beiden umbringen wird, ist halt etwas, das für mich aus meiner Perspektive die Plötzlichkeit und auch die Intensität dieser Tat im Rahmen der Informationen, die wir jetzt gerade haben, schon erklären könnte.
Hm.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, so ging es mir auch. Für diejenigen, die die Doku-Serie schon geschaut haben und sich mit dem Fall ein bisschen auskennen, wir beschäftigen uns hier in diesem Fall mit dieser Seite dieser Perspektive auf den Fall. Wir haben am Anfang ja schon gesagt, es ist ein bisschen umstrittig, was passiert ist. Man ist sich nicht so ganz einig. Wir konzentrieren uns in diesem Fall eben darüber, was jetzt in diesem Fall besprochen wurde. Und nächstes Mal beleuchten wir eine andere Perspektive des Falls. Das heißt, falls ihr jetzt hier schon sitzt und sagt, Moment, da fehlt ganz viel, bedenkt, es ist eine Doppelfolge. Mir ging es aber genauso wie dir. Also, ich fand die Schilderungen des Missbrauchs in der Kindheit durch den Vater, ich finde, das hat für mich so ein Puzzleteil geschaffen, was es für mich irgendwie erklärbar gemacht hat, dass auch diese Emotionen da drin sind und diese Wut und dieses aus dem Nichts solche Gewalt anwenden. Die beiden sind zwar vorher in ihrer Jugend mal strafrechtlich in Erscheinung getreten, allerdings nur durch Diebstahl. Die sind in Häuser von anderen reichen Leuten eingebrochen und haben halt so irgendwie Zeug rausgeklaut. Also waren keine Gewalttaten, sondern ja, in Häuser einsteigen und Sachen klauen.
Was auch schon ein gewisses Maß an Delinquenz, finde ich. Also weil so Diebstahl in der Jugend, okay, dann nimmst du mal eine Haarnadel bei Rossmann mit oder so, aber in ein Haus, aktiv in ein Haus einsteigen und da Sachen rausklauen, ist kein Gewaltverbrechen, aber hat für mich schon nochmal ein anderes Level als so übliche Jugendvergehen. Also so kleinere Sachen, die gefühlt fast jeder schon mal gemacht hat, ein Kaugummi geklaut oder so.
Obwohl man auch bedenken muss, finde ich, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht noch mal ein bisschen anders zu bewerten ist, wenn man bedenkt, in welcher Position Lyle und Eric aufgewachsen sind. Sie sind die zwei Söhne von einer sehr, sehr, sehr reichen und sehr mächtigen Familie. Beide wissen das. Und quasi dann, vielleicht lehne ich mich da jetzt aus dem Fenster, aber vielleicht ist es nicht direkt das Äquivalent dazu, aber ähnlicher in ihrer Welt zu einer Haarklammer im H&M oder so klauen. Weißt du, was ich meine? Und auch mit der Position, von der beide wissen, dass sie eigentlich unantastbar sind.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich ziehe da halt nochmal eine Grenze, weil so ein Rossmann für mich nicht der persönliche Space von einem anderen Menschen ist.
Ja.
Und das ist für mich nochmal eine Stufe invasiver einer anderen Person gegenüber.
Mhm.
Also ich glaube, den Herrn Rossmann interessiert es relativ wenig, wenn ich jetzt in einen seiner, keine Ahnung, wie viel 100 Läden reinlaufe. Wohingegen, wenn ich bei einer Privatperson in das private Haus einsteige. Also ich hatte mal, ganz kurz off-topic, ich hatte mal eine Bekannte, bei denen, die haben auch in einem großen Haus gewohnt mit Einfahrt und allem drum und dran. Und bei denen ist tatsächlich jemand eingebrochen, mitten in der Nacht. Die waren sogar zu Hause.
Mhm.
Und ich erinnere mich noch daran, dass die Bekannte von mir, die hat das wochenlang mitgenommen.
Ja.
Die konnte nicht mehr schlafen.
Glaube ich.
Und das sind halt, also deswegen ist es für mich immer noch mal ein anderes Level, weil du halt den privaten Space einer Person betrittst, in der diese Person sich sicher fühlt. Und ich glaube, relativ wenig Leute fühlen sich bei Rossmann super sicher. Also weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, es ist weniger, ich weiß schon, was du meinst, weniger ein Eingriff daran. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es ja trotzdem ein sehr großer Unterschied, einen Diebstahl und auch ein Haus einzusteigen zu eben einer Gewalttat.
Ja.
Und tatsächlich, was ich gerade gesagt habe, dass sie sich unantastbar fühlen, eventuell, wurde im Nachhinein auch bestätigt, weil als dann eben, die wurden dabei erwischt.
Ah, okay.
Ja, die wurden dabei erwischt. Und es ist aber nicht polizeilich verfolgt worden, sondern Papa hat sich drum gekümmert.
Papa hat das geklärt.
Papa hat das geklärt. Und die Strafe, die die beiden dann eigentlich haben erleiden müssen, ich mache gerade dicke Gänse-Anführungszeichen, war, dass sie zu Dr. Ozil mussten in die Therapie, die nicht wirklich eine Therapie war, sondern irgendwie verpackt wurde als Therapie für die beiden oder Familientherapie. Aber es gab ein Agreement zwischen José Menéndez und Dr. Ozil, dass alles, was diese beiden Jungs bei Dr. Ozil in den Sitzungen sagen, direkt an José weitergegeben wird.
Das klingt ja nach einem richtig guten Vertrauensverhältnis.
Ja, und jetzt können wir doch direkt eine perfekte Überleitung machen zu Dr. Jerome Ozil. Ich weiß nicht, allein dass diesen kleinen Aspekt, den ich jetzt gerade beschrieben habe, mal abgesehen von dem Fall, den wir gerade besprochen haben, für wie professionell schätzt du seine Haltung ein, wenn du so das hörst?
Also ich glaube, das ist glasklar. Also ich glaube, ich muss da nicht groß... Ich glaube, es überrascht niemanden, wenn ich jetzt sage, ich habe da so meine Bedenken. Allein die Tatsache, dass seine Geliebte eine ehemalige Patientin ist, ist für mich einfach schon ein Punkt. Wir haben schon mal darüber gesprochen in unserer Folge Missbrauch in der Therapie, dass Maxi und ich das beide äußerst kritisch sehen, wenn Therapeuten der Meinung sind, äußerst ja, private Beziehungen zu ihren Klienten bzw. Patienten eingehen zu wollen. Kurz für diejenigen von euch, die Folge gerne noch hören möchten. Und zwar ist das Folge 135. Da könnt ihr gerne reinhören. Und von daher, also ein Agreement zu haben, dass alles erzählt wird, was deinem Papi alles erzählt wird, was du dem Therapeuten erzählst, ist jetzt halt die Frage, ob die beiden davon gewusst haben. War das so ein offizielles Agreement, dass die Jungs auch wussten, dass Papa alles erfahren wird?
Das weiß ich nicht. Aber nach den Informationen, die ich gefunden habe, gehe ich davon aus, dass die das wussten.
Was? Dann kannst du es dir ja auch komplett gleich sparen.
Genau.
Aber was bist du denn für ein Therapeut,
ja,
dass du sagst, ja, okay, kein Problem. Aber dann, also hat er dann gesagt, ja, aber dann nehme ich das Doppelte pro Stunde? Oder?
Keine Ahnung.
Also weißt du, was ich meine?
Das ist bezahlt.
Ja, und das ist genau das, worauf ich hinaus wollte.
Ja.
Und das ist halt was, wo ich mich persönlich frage, was genau ist der Sinn dieser Therapie dann? Und entschuldige bitte, aber warum genau hast du diesen Job?
Mhm.
Also was berechtigt dich, diesen Job zu haben?
Ich würde gerne einfach noch mal ein bisschen weiter ausholen in Bezug auf Dr. Ozil. Der hat nämlich nicht nur eine Liebesbeziehung zu einer Patientin gehabt, sondern direkt zu zwei Patientinnen.
Oh, wow.
Und hat außerdem psychotherapeutische Sitzungen in Austausch gegeben zu Bauarbeiten, die an seinem Haus durchgeführt
Nein.
wurden.
Doch. Nein.
Doch. Doch. Deswegen wurde auch, ich glaube im gleichen Jahr, wo auch die Verhandlung startete, wurde eine Beschwerde eingereicht vom California State Board of Psychology, die gefordert hat, dass seine Lizenz entzogen wird, weiter zu praktizieren. Ich weiß leider nicht, ob das erfolgreich war oder nicht, aber es hat auf jeden Fall Staub aufgewirbelt, weil eben natürlich auch rund um Dr. Ozil da sehr viel hochkam und sehr viel bekannt wurde, was gar nicht geht als Psychotherapeut.
Oh, ich habe gerade einen richtig geschmacklosen Gedanken.
Hm?
Ich muss ihn teilen. Vielleicht, also es tut mir leid, das ist so einer von diesen Momenten, in denen Humor wahrscheinlich gar nicht angebracht ist, aber ich muss gerade daran denken, in diesen schlechten Pornos, wo irgendwie so ein Bauarbeiter vorbeikommt und dann sagt irgendwie die andere Person, kann ich nicht auch irgendwie anders bezahlen? Und ich stelle mir das gerade vor, wie Dr. Ozil das zu diesen Bauarbeitern sagt, kann ich nicht auch irgendwie anders bezahlen? Und der andere ist so, ja, jetzt wo sie fragen, ich habe da ein wirklich krasses Problem mit meiner Mutter. Das ist so eine schräge Vorstellung, die ich gerade habe.
Das ist wirklich schräg. Ja, aber that's what happened.
Ja, wirklich. Also
es ist,
man muss sich das ja in letzter Konsequenz mal vor Augen führen.
Ja.
Und das finde ich halt richtig furchtbar. Das wird mir gerade erst so richtig bewusst. Das finde ich richtig schlimm, wenn du dir vorstellst, dass die Brüder nach unserem aktuellen Kenntnisstand beide von ihrem Vater missbraucht wurden. Und dann schickt er die beiden zu einem Therapeuten und der könnte ihnen sogar helfen. Und sie bräuchten ja auch, also ne, wenn du mit so einer Erfahrung aufwächst, dann brauchst du ja irgendwie die Möglichkeit zu lernen, damit umzugehen, im besten Fall. Irgendwas.
Ja, ja.
Und dann sitzen die tatsächlich beim Therapeuten und der ist einfach so eine unfähige Kanaille. Also es ist doch erschreckend.
Ja.
Es ist doch traurig.
Ja. Ja.
Und es tut mir richtig weh, weil ich mir denke, der war so nah dran. Der war so nah dran und der hätte was ändern können.
Ja. Wie schätzt du das denn ein? Das wurde nämlich tatsächlich in der Doku-Serie nicht eingeordnet. Dr. Ozil sagt ja Eric und Lyle, dass er eine Schweigepflicht hat gegenüber allem, was die beiden sagen. Und dann werden die Bänder am Ende ja aber doch der Polizei übergeben. Und er übergibt auch alles, was er hat. Und er hat ja auch, hat auch Judilyn Smith davon erzählt. Wie schätzt du das denn ein? Hat er Schweigepflicht oder nicht?
Also, ich kenne die Gesetzgebung in den USA nicht. Das heißt, ich weiß nicht, inwieweit das, was er da gemacht hat, legal ist oder nicht legal ist. Ich glaube, die Schweigepflicht an sich kann man sich bei ihm so, da kann man sich bei ihm sowieso drüber unterhalten, weil er ja immerhin auch alle Informationen an den Vater der beiden rausgegeben hat und das wäre in Deutschland definitiv nicht erlaubt. Kurzer Reminder an euch da draußen, auch wenn ihr minderjährig seid, darf euer Therapeut euren Eltern nicht erzählen, was in der Therapiestunde besprochen wird.
Es sei denn, ihr gebt ihm eine schriftliche Erlaubnis, dies zu tun.
Ja, aber ansonsten nicht.
Nö.
Und dazu kann euch auch keiner zwingen. Das solltet ihr wissen. Und abgesehen davon ist es in Deutschland ja so, dass auch in Deutschland Psychologen die Schweigepflicht nicht brechen dürfen, wenn jemand ihnen von einer bereits begangenen Straftat erzählt. Das heißt, wenn ich jetzt zu Maxi gehen würde und Maxi würde mich therapieren und ich würde sagen, ich habe vor 2 Jahren einen Menschen ermordet, dann müsste Maxi für immer und ewig mit diesem Wissen leben und dürfte das niemandem erzählen, weil Maxi der Schweigepflicht unterliegt. Anders wäre es in Deutschland zumindest, wenn ich zu Maxi gehe und sage, ich habe vor, einen Menschen zu töten, dann muss Maxi das melden, denn im Zweifelsfall geht Fremdgefährdung oder auch Eigengefährdung, das gilt bei Suizid ja auch, gilt vor der Schweigepflicht.
Dabei dürfte ich aber nur die wirklich notwendigen Details weitergeben. Also ich dürfte nur sagen, hey, die hat vor, das und das zu machen. Die und die Person ist in Gefahr. Ich dürfte nicht Details rauslassen von wegen warum, wie sie es mir erzählt hat, was die tiefer liegenden psychischen Prozesse sind, die darunter liegen. Es geht nur um die Dinge, die die Polizei in diesem Fall dringendermaßen braucht, um diese Straftat zu verhindern.
Also um deine Frage zu beantworten, ich weiß nicht, was in den USA erlaubt ist. Vielleicht kannst du uns da gleich erleuchten. Prinzipiell bin ich der Meinung, dass das Herausgeben von diesen 17 Tonbändern auf jeden Fall in Deutschland nicht legal ist. Und meiner Meinung nach auch nicht legal sein sollte. Weil am Ende des Tages gibt es diese Schweigepflicht aus einem bestimmten Grund. Und ich finde es halt, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also auf der einen Seite denke ich mir, ich finde es gut, dass es so ist. Weil es überhaupt erst ermöglicht, dass wir zum Therapeuten gehen und wirklich alles erzählen können. Und die Frage wäre da natürlich, wo ziehst du die Grenze? Und das ist ja bei vielen solcher Fragestellungen das Problem. Ziehst du die Grenze und sagst, einen Mord muss er erzählen, aber Diebstahl nicht? Und wie stellst du sicher, dass der Psychologe entsprechend geschult ist, um unterschiedliche Delikte, nehmen wir jetzt mal an, es wären nicht nur Mord und Diebstahl, sondern auch alles, was es dazwischen gibt. Wie stellst du sicher, dass der Psychologe entsprechend juristisch geschult ist, um die unterschiedlichen Delikte eindeutig voneinander unterscheiden zu können, damit er sich nicht strafbar macht? Und ich glaube, da machst du halt einen Riesenfass auf. Und von daher finde ich es nachvollziehbar, dass es prinzipiell nicht erlaubt ist, egal bei welcher Straftat. Wobei ich, wenn ich versuche, mich hineinzuversetzen in beispielsweise eine angehörige Person von einer getöteten Person und ich wüsste, dass der Therapeut alles darüber weiß und einfach den Mund nicht aufmacht und die Person wird am Ende freigesprochen, dann würde ich, glaube ich, durchdrehen.
Ja.
Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen.
Das stimmt. Aber die Rechtslage ist eben diese. Und tatsächlich ist in Kalifornien die Rechtslage ganz ähnlich zu unserer. Es gibt in Kalifornien auch das Gesetz zum Schutz des Patienten. Das heißt, Dr. Ozil hatte tatsächlich eine Schweigepflicht den beiden gegenüber und hätte nichts erzählen dürfen. Allerdings, dieser Fall nämlich von Dr. Ozil und dem Verletzen der Schweigepflicht ist tatsächlich auch vor Gericht gekommen, weil das natürlich auch große Wellen geschlagen hat, von wegen hat er jetzt Schweigepflicht oder nicht. Und der oberste Gerichtshof von Santa Monica hat entschieden, dass die Drohungen, die Lyle gegenüber Dr. Ozil ausgesprochen hat, also er hat ihn ja bedroht, er hat deutlich gesagt, wenn sie was sagen, töte ich sie, dass durch diese Drohung die Vertraulichkeitsbarriere zwischen Patient und Therapeut ausgehebelt wurde.
Das finde ich irgendwie eine merkwürdige Argumentation. Gibt es einen Beweis dafür, dass er das gesagt hat, außer der Zeugenaussage der Geliebten des Psychologen?
Ich weiß nicht, ob es vielleicht auf den Bändern auch nochmal gesagt wurde.
Das fände ich dann aber spannend, weil die Bänder dürftest du als Beweisgrundlage dafür ja gar nicht nehmen, weil auf den Bändern der Grund dafür draufsteht, weshalb du diese Bänder nehmen darfst, den du aber ja gar nicht hören darfst, weil du sie nicht hören darfst, weil der Beweis noch nicht erbracht wurde. Weißt du, was ich meine?
Gut, dass du sagst, der oberste Gerichtshof hat nämlich auch in der Frage entschieden, in dieser Verhandlung, ob die Osil-Bänder, also die Aufnahmebänder, denn an die Staatsanwaltschaft des LA County übergeben werden dürfen und genutzt werden dürfen im Prozess.
Und?
Und am Ende ist es so, dass die Bänder bis auf 2 nicht zugelassen wurden. 2 Bänder wurden zugelassen, in denen die Jungs gestanden haben und beschrieben haben, was sie getan haben.
Bitte, was?
Ja.
Aber das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das ist doch am Ende des Tages, ich verstehe das Urteil nicht. Also ich verstehe die Gesetzesgrundlage des Urteils nicht. Vielleicht kann mir das jemand von euch erklären. Vielleicht ist einer von euch da draußen eine schlaue Maus im amerikanischen Recht oder besser gesagt im kalifornischen Recht. Ich wüsste nämlich gerne, auf welcher juristischen Grundlage dieses Urteil fußt.
Ich habe nicht mehr dazu gefunden, leider. Aber das war das Ergebnis davon. 2 Bänder wurden zugelassen. Und ich finde es auch, ich war da auch, also, ne, dass Dr. Osil sehr, sehr unprofessionell gehandelt hat. Und das nicht nur in diesem Fall, sondern in ganz vielen anderen Fällen. Und dass dieser Mann nicht mehr hätte praktizieren dürfen, schon vorher nicht mehr. Ich denke mal, das ist uns allen klar. Das ist auch in Kalifornien klar. zur Frage von diesen Bändern ist nicht alles klar, finde ich. Also da sind so ein paar Sachen noch im Dunkeln, wo ich jetzt auch nicht mehr so viel dazu gefunden habe.
Also das finde ich irgendwie schwierig, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber ich meine, ich finde den Therapeuten an sich ziemlich schwierig.
Ich auch. Ich würde allerdings gerne von Dr. Osil, über den wir jetzt ja viel gesprochen haben, und wir uns, glaube ich, einig sind, würde ich gerne weitergehen zur Strategie der Verteidigung. Denn die haben einige Sachverständige eingeholt, die ein bisschen was zur Auswirkung des sexuellen Missbrauchs in der Kindheit auf die Psyche der beiden Jungen gesagt haben.
Mhm.
Und da haben sie sich mit einem Kinderrechtsanwalt beraten, Paul Mones. Der hat nämlich das Buch geschrieben, When a Child Kills, Abused Children Who Kill Their Parents. Und in diesem Buch beschreibt er, wie Anwälte erfolgreich Kinder verteidigen können, die beschuldigt werden, ihre Eltern getötet zu haben. Und sein Buch basiert auf, zugegeben, seiner eigenen Forschung, die zeigte, dass Kinder, die ihre Eltern töten, sonst in ihrem Leben sich sehr friedfertig zeigen und Eltern haben, die alles sehr, sehr für sich behalten, also sehr in der Familie halten, Informationen nicht nach außen dringen lassen, sowas wie Familiengeheimnisse nicht nach außen bringen sollen. Mones stellte außerdem fest, dass diese Kinder einen sehr geringen Selbstwert haben und erst nach jahrelangem stillschweigendem Missbrauch reagieren. Also nach jahrelangem Ertragen dieses, in diesem Fall sexuellen Missbrauchs, tendieren Kinder erst dazu, wirklich tätig zu werden in diese Richtung, in der auch Lyle und Eric tätig geworden sind. Sie schlagen in den Situationen zu, in denen laut Mones der Täter, also dass die Eltern verletzlich sind, was bei Lyle und Eric in dem Sinne passen würde, dass sie zugeschlagen haben, als ihre Eltern geschlafen haben. Also obwohl, muss ich gerade sagen, sie das ja eigentlich nicht wissen konnten, weil sie kamen in das Zimmer rein, wo ja wohl die Türen zu waren und hätten ja gar nicht gewusst, ob die Eltern vielleicht schlafen oder nicht. Allerdings wussten sie, dass die Eltern wahrscheinlich ohne Waffen und wehr- und arglos da saßen und einfach einen Film geguckt haben. Von daher schon in Situationen, in denen sie verletzlich waren.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und im Zuge von Mones Empfehlungen haben Abramson und Lansing die beiden Jungen, sag ich mal, in jungenhafte Pullover gekleidet, Sporthemden und khakifarbene Hosen. Außerdem hatten die ganz oft so Pastellfarben an, die zeigen sollten, dass Eric und Lyle keine Männer von 22 und 25 Jahren sind, sondern dass man sie eher als jung im Jugendalter vielleicht wahrnimmt. Abramson wollte damit zeigen, dass Eric eigentlich im Herzen noch Junge ist und kein erwachsener Mann und somit auch anders bewertet werden sollte von der emotionalen Seite her. Was ich total spannend fand, ist ihre Rolle in diesem Prozess. Denn sie hat sich ihm gegenüber immer verhalten wie so, als wäre sie seine Tante oder seine Oma vielleicht. Also so vom Verhalten. Er sieht ihm ständig Fussel vom Pullover gezupft und darauf geachtet, dass sie so ihren Arm immer so irgendwie auf seinem Arm hatte oder auf seiner Schulter. Sie hat ihm auch manchmal so ins Ohr geflüstert und hat wohl damit auch beabsichtigt, der Jury ein Bild abzugeben von einem eher mütterlichen Verhältnis zwischen ihm und Eric und eben, dass Eric als Junge es wert ist, bemuttert zu werden, beziehungsweise umsorgt zu werden, dass es bei Eric eigentlich nur um einen Jungen geht, der eigentlich eine Erziehung braucht.
Also als Verteidigungsstrategie finde ich das tatsächlich sehr smart.
Ja, ich muss auch sagen, Abramson ist wohl auch eine Koryphäe auf ihrem Gebiet und also krass, Hut ab. Ich habe ein paar Aufnahmen gesehen von ihr auch im Gericht. Die hat echt eine gute Arbeit gemacht als Verteidigerin.
Also, ich finde das super spannend, ehrlich gesagt, diese Forschung zu dem, wenn Kinder ihre Eltern töten und wenn Kinder halt abused wurden, also missbraucht wurden vorher. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Fälle dazu gibt, die man so analysieren kann. Ich glaube, ich muss mir das Buch mal kaufen. Also so öffentliche Fälle, über die man dann so, weißt du, wo man so viel rausfinden kann dazu. Ich glaube, ich wünsche mir das Buch zu Weihnachten.
Und kommt ja bald.
Ja, genau. Und das ist echt richtig spannend. Also auch die Tatsache, dass sie dann vor Gericht irgendwie so dargestellt haben, dass sie quasi Kinder sind.
Ja.
Die im Grunde sich nur gewehrt haben. Aber ich meine, es passt zu der Vorgehensweise. Und seien wir ehrlich, wenn all diese Kindheitserlebnisse, die vor Gericht geschildert wurden, tatsächlich so passiert sind, und ich will das prinzipiell erstmal nicht anzweifeln, dann ist es natürlich auch super schlau, das so zu machen. Weil wenn du mal überlegst, du hast dann einen erwachsenen Mann oder zwei erwachsene Männer sitzen, die im Wohnzimmer ihrer Eltern ein Blutbad angerichtet haben und die beide emotional total distanziert wirken. Keine Jury der Welt wird da sagen, oh ja, ich glaube, du wurdest einfach krass von deinen Eltern misshandelt. Also das, finde ich, ist so ein bisschen das Perfide an dem amerikanischen Rechtssystem beziehungsweise am kalifornischen in dem Fall Rechtssystem. Es gibt ja nicht in jedem US-Bundesstaat immer ein Geschworenengericht oder so Jurys. Aber das finde ich auch so ein bisschen das Perfide daran, dass du da eine Gruppe von Menschen hast, die du überzeugen musst von etwas.
Ja.
Weil ich finde, das ist etwas sehr, das hat einen sehr emotional beeinflussbaren Charakter. Und das ist ja im Grunde das, worauf die ganze Verteidigungsstrategie basiert, deutlich zu machen, dass es sich um Opfer handelt, die Jury vergessen zu lassen, wie viel Blut da geflossen ist und sie komplett darauf zu fokussieren, dass das eigentlich zwei Kinder sind, die ihr Leben lang gequält wurden. Und damit will ich gar nicht sagen, dass das nicht stimmt. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Ich versuche gerade nur für mich selber irgendwie zu erklären, warum ich es nachvollziehbar, aber ehrlicherweise irgendwie auch bedenklich finde.
Und ich muss auch sagen, dass, also in der Doku-Serie wird es auch natürlich mit so dargestellt und ich muss sagen, ich habe es teilweise auch verglichen mit Gerichtsaufnahmen und die haben das wirklich auch in der Doku-Serie teilweise wirklich sehr, sehr detailgetreu nachgestellt. Und das, also bei mir hat es gewirkt. Ich habe teilweise während dieser Doku-Serie, ich habe vergessen, dass das Täter waren teilweise. Ich habe das geguckt und die beiden haben mir einfach nur leid getan, wenn dann auch berichtet wurde. Und ne, wenn man dann die Details hört, die aber wirklich schrecklich sind, wenn man so hört, wie Eric berichtet, dass er Zimt in den Kaffee seines Papas gemacht hat, damit die Mundmassagen nicht so schrecklich sind. Weißt du, das sind ja wirklich Details, das ist so schlimm. Also da kann man ja auch nicht anders als Mitleid für die beiden zu empfinden, auch wenn das Täter sind.
Ja.
Ne, also natürlich sieht man dann, dass es auch Opfer sind, wenn das so dargestellt wird.
Sind sie ja in dem Fall auch. Genau. Also wenn wir davon ausgehen, dass das alles so passiert ist, dann sind sie in meinem Empfinden in erster Linie Opfer. Und natürlich auch Täter, weil sie eine sehr, sehr schlechte, falsche Entscheidung getroffen haben. Es erinnert mich so ein ganz bisschen an den Fall von Gypsy Rose Blanchett.
Ja.
Vor Gericht, die war auch Täterin, die hat ihre Mutter getötet. Aber sie war vor Gericht gleichzeitig auch Opfer, denn sie wurde jahrelang von ihrer Mutter so krass misshandelt. Und diese Mixed Feelings habe ich jetzt hier halt auch. Und mir fällt es immer total schwer, auf der einen Seite zu sagen, es ist richtig furchtbar, was dir passiert ist und was dein Vater oder euer Vater euch angetan hat. Und dass eure Mutter da einfach weggeguckt hat. Und auf der anderen Seite aber zu sagen, du bist aber trotzdem verantwortlich für das, was du tust. Und die Entscheidung, die ihr getroffen habt, war trotzdem falsch.
Ja.
Und irgendwie, ich tue mich immer so schwer damit, weil ich dann denke, es ist sinnvoll, dass vor Gericht diese Verteidigungsstrategie gefahren wird, weil dieser Zwiespalt bei den Leuten natürlich, also in der Jury auch existiert, zu sagen Täter, aber auch Opfer. Und die Staatsanwaltschaft sich natürlich Mühe geben wird, die Geschichte, die wir heute gehört haben, aus einer anderen Perspektive darzustellen.
Ja, ich glaube, dass, so wie du es gerade gesagt hast, etwas abgewandelt ist, glaube ich, auch so, wie es halt, wie man es dann ja auch sieht und wie man es auch sehen darf, finde ich. Ich meine, die beiden sind Opfer, ne, wenn man davon ausgeht, dass eben diese Perspektive der Wahrheit entspricht. Die beiden sind dann Opfer und haben Schreckliches erlebt und sie sind Täter und haben Schreckliches getan. So, das ist halt dann beides was gleichzeitig besteht. Und natürlich, finde ich, kann man gleichzeitig Mitleid für sie als Opfer haben und gleichzeitig aber auch sehen, dass es Täter sind.
Mich macht das manchmal richtig wütend. Also aus meiner rein emotionalen Perspektive macht mich das manchmal richtig wütend, weil ich zum Beispiel, wenn sowas in Deutschland passiert, dann denke ich mir immer, das System hat euch einfach richtig verraten. Das System, das dafür da ist, euch zu schützen, hat euch nicht geschützt. Aber in dem Moment, wo ihr selber versucht, wo die Person dann selber versucht, sich zu retten oder sich zu schützen und eine sehr dumme Entscheidung trifft, da ist das System zur Stelle, um diese Entscheidung zu bestrafen.
Ja.
Aber in dem Moment, wo du in der Situation warst, in der du dir nicht selber helfen konntest, in der niemand, also der dir niemand geholfen hat, in der dich niemand gerettet hat und du warst einfach ein Kind, da hat keiner hingesehen. Und das, ich kann damit immer nur relativ, also ich kann damit ehrlich gesagt, auf emotionaler Ebene kann ich damit schlecht umgehen, weil es macht mich so wütend in dem Moment, weil ich mir denke, auf rationaler Ebene weiß ich, dass die Leute Verantwortung dafür übernehmen müssen. Aber auf emotionaler Seite finde ich es eine Unverschämtheit, weil das so, the system failed you. Aber wir sind da, um dich zu bestrafen.
Ja.
Und es ist, ach.
Ja. Ich weiß vollkommen, was du meinst. Weil irgendwie, ne, wenn man davon ausgeht, dass das stimmt, dann kann man das so nachvollziehen, dass die beiden da, dass das ihr einziger Ausweg den sie gesehen haben.
Ja.
Und wenn man davon ausgeht, dass das System eben einfach nicht hingeguckt hat und dass sie Hilfe hätten bekommen müssen, auch, ne, allein schon, dass Dr. Ozil zum Beispiel zugestimmt hat, alles dem Vater weiterzugeben. Hätte er das nicht gemacht, hätten sie da vielleicht den Raum gehabt, was zu sagen und Hilfe zu bekommen.
Was ist das für ein System um sie herum? Und der Vater, der so mächtig ist, der so viele Leute kennt, der seine eigenen Söhne mit dem Tod bedroht, wenn sie mit irgendjemandem darüber reden, dass er sie missbraucht. Also, wo willst du denn hin?
Ja.
Du stehst doch schon an der Wand. Wo willst du hin?
Genau, und auf emotionaler Ebene finde ich es auch nachvollziehbar, dann diesen Schritt zu gehen, so wie auch Gypsy Rose Blanchard. Ich kann es verstehen. Und ich habe das auch so, emotional macht es mich auch wütend, weil ich mir denke, eigentlich ist es unfair. Es ist ungerecht, dass Menschen, wie zum Beispiel Gypsy Rose, bei der es ja bestätigt ist, dass Menschen bestraft werden für den einzigen Ausweg, den sie haben, ihr Leid zu beenden.
Ja, weil, und das ist ja das Schlimme daran, nicht mal nur, weil sie selber gesagt haben, ich will jetzt diesen Ausweg, sondern weil niemand anders irgendetwas getan hat, um dieses Leid zu stoppen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre in der Position von diesen beiden Söhnen und die haben selber geklaut, als sie im Teenageralter waren und Papa hat sie da rausgeholt und die Polizei hat sich da gar nicht drum gekümmert. Wie sehr glaubst du, dass die Polizei dir helfen wird, wenn du gegen deinen Vater irgendwas sagst? Wenn dein Vater dich gegenüber der Polizei schon irgendwo rausgehauen hat, wird er sich da auch rausreden? Und dann, dann funktionieren deine Bremsen am Auto nicht mehr. Schade.
Ja, oder ich meine, wie sie ja auch selbst gesagt haben, so sie waren sich halt sicher, dass ihr Vater mit den Verbindungen, die er hat, sie überall finden würde. Und überall. Und sie haben auch seine Drohung ja auch ernst genommen, so wie sie es berichtet haben.
Ja.
Ja, und ich meine, wenn ich mich in die Situation einfach setze, Alter, ich wüsste auch nicht, was ich sonst machen sollte.
Ja.
Ich wüsste es nicht, weil wenn du denkst, okay, jede Möglichkeit irgendwie abzuhauen, jede Möglichkeit da rauszukommen, wird gestoppt, weiß ich, dass sie sinnlos ist.
Das ist der einzige Ausweg, den du hast.
Ja.
Ja, und dann denke ich mir aber wieder, dann solltest du es ein bisschen klüger anstellen als so.
Aber genau dieses Gefühl hat Leslie Abramson versucht zu provozieren bei der Jury.
Ja, und ich verstehe es.
Und es funktioniert.
Ich liebe auch gerade, dass wir in dieser Folge komplett uns auf diese Seite einlassen. Und auch, ich denke, ihr merkt das auch, dass wir emotional mit dieser Strategie mitgehen und auch mit dieser Perspektive mitgehen.
Ja. Die ist auch catchy gewesen, auch in der Doku-Serie und auch in den Filmen von und in den Videos von den Gerichtsprozessen. Es nimmt einen mit. Natürlich ja. Nimmt es einen mit.
Wie kann es auch nicht?
Ja.
Wie kann es nicht, wenn diese Geschichte, die wir heute erzählt haben, 100% der Wahrheit entspricht, dann, also das ist auf emotionaler Ebene flippe ich, glaube ich, aus.
Ja,
also
ja.
In dem Fall erwähnt ja die Anwältin von den beiden, beziehungsweise eine der Anwältinnen, das Thema der erlernten Hilflosigkeit.
Sorry, na, Sachverständige ist das.
Ah, sorry. In dem Fall erwähnt ja eine der Sachverständigen das Thema erlernte Hilflosigkeit und wir wären ja kein Psychologie-Podcast, wenn wir das nicht nochmal kurz erklären würden. Erlernte Hilflosigkeit ist ein Mitte der 60er Jahre von Seligman entwickelter kognitiv-behavioristischer Ansatz. Es geht also quasi darum, wie Leute ja im Grunde auf bestimmte Dinge reagieren oder was sie für eine gedankliche Einstellung zu bestimmten Dingen haben. Ja, Seligman hat das in erster Linie benutzt, um die Depression zu erklären. In dem Zusammenhang bedeutet erlernte Hilflosigkeit, dass Menschen der Ansicht sind, dass sie in ihrem Leben keine Kontrolle besitzen und ja, an diesem Zustand gleichzeitig dieser gefühlten Hilflosigkeit selbst die Verantwortung tragen. Das heißt, die Leute empfinden das tatsächlich auch so, dass sie nichts daran ändern können und dass sie aber gleichzeitig auch selber schuld sind daran, dass sie nichts ändern können. Das ist so ein bisschen, wie gesagt, Seligman hat das benutzt, um Depressionen zu erklären, dass man quasi das Gefühl hat, man kann eh nichts verändern und deswegen braucht man es auch gar nicht zu probieren. Und während man sich denkt, ich muss es nicht verändern und ich kann es nicht verändern, deswegen muss ich es gar nicht erst probieren, verachtet man sich selber dafür, dass man es erst gar nicht probiert. Und es ist tatsächlich ein sehr perfides Konzept, weil das zu durchbrechen ziemlich schwer ist, insbesondere wenn die Person sich ein Umfeld schafft, in dem das immer wieder bestätigt wird. Also aus eigener subjektiver Perspektive immer wieder bestätigt wird. Und die Sachverständige benutzt diesen Begriff ja in Zusammenhang mit Eric und Lyle. Und was ich mir vorstellen könnte in dem Kontext, wie sie das gemeint hat, ist, dass die beiden Jungen ja, gesetzt den Fall ist, dass diese Missbrauchsfälle auch wirklich so geschehen sind, ihr ganzes Leben lang mit dem Gefühl aufgewachsen sind, dass sie keine Kontrolle haben über das, was ihnen passiert. Dass sie ausgeliefert sind an externe Mächte, in Anführungszeichen, also an ihren Vater, der übermächtig ist, die Mutter, die zwar zuguckt, aber nichts tut, die also etwas ändern könnte, die sich aber auch hilflos, in Anführungszeichen, verhält, obwohl sie das gar nicht ist. Also auch bei ihr ist es ein gewählter Zustand, sie sagt ja nichts dazu. Und dass die beiden quasi von klein auf lernen, dass sie nichts ändern können. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dass es bei Elefantenbabys die Praxis gibt, dass man sie an einen großen Zaun, an einen großen Flock quasi anbindet. Und wenn sie klein sind, sind sie noch zu schwach, um sich davon loszureißen. Und erwachsene Elefanten versuchen das schon gar nicht mehr, weil sie als Kind gelernt haben, dass sie von diesem Holzflock sowieso nicht loskommen. Und das ist im Grunde in dem Bereich genutzte, erlernte Hilflosigkeit von diesem Tier, weil der erwachsene Elefant könnte sich natürlich davon befreien. Aber er versucht es erst gar nicht, weil er gelernt hat, dass er es eh nicht kann. Und in dem Zusammenhang könnte ich mir vorstellen, dass die beiden, dadurch, dass sie so aufgewachsen sind, immer der Überzeugung waren, dass sie sowieso nichts tun können und dass sie gleichzeitig aber so wütend sind auf sich selbst, dass sie nichts tun können. Und ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass sie sicherlich auch in einem Umfeld gewesen sind, in dem es schwer gewesen wäre, etwas zu tun, weil ihr Vater nicht nur empfundenermaßen sehr mächtig war, sondern tatsächlich sehr mächtig gewesen ist. Und auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, weil man sich jetzt natürlich fragen kann, ja, okay, aber wie erklärt dieses Konzept jetzt diesen Gewaltausbruch? Ich könnte mir vorstellen, dass in dem Moment, wo die beiden sich gegenseitig offenbart haben und klar war, dass Eric immer noch diesen sexuellen Missbrauch erlebt und Lyle klar wird, dass er quasi die ganze Zeit hilflos, in Anführungszeichen, nichts getan hat, weil er das nicht wusste, dass seinem Bruder das passiert, dass sie sich in dem Moment zusammentun und gemeinsam mutig genug sind und sich gegenseitig in Gesprächen genug davon überzeugen können, dass sie aus diesem System jetzt ausbrechen können und dass sie quasi mit vereinten Kräften gegen diese erlernte Hilflosigkeit angehen und sich damit auch eventuell die Heftigkeit dieser Tat erklären lässt, weil sie aus diesem Übermut, ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, aus diesem Übermut, diese Fessel der Hilflosigkeit sprengen zu können, diesen Overkill begehen.
Ja, ja, vielleicht war das so der Befreiungsschlag aus dieser erlernten Hilflosigkeit, wenn man es mal so sieht. Mhm. Ich finde irgendwie, ich meine, ich weiß, es gibt noch einen zweiten Teil in dieser Folge. Das ist eine Doppelfolge und beim nächsten Mal werden wir eine andere Perspektive einnehmen. Aber ich muss sagen, heute diese Perspektive auf den Fall, die finde ich einfach nur traurig.
Ja. Ich finde, die Perspektive heute stellt das Thema Recht und Gerechtigkeit einfach sehr stark in Frage.
Ja. Aber wir wissen ja nicht, ob es wirklich die richtige Perspektive ist.
Und deswegen besprechen wir in der nächsten Folge die andere Seite der Medaille, denn jede Geschichte hat bekanntlich zwei Seiten. Und die Staatsanwaltschaft stimmt so gar nicht mit dem überein, was wir euch heute erzählt haben.
Das können wir auf jeden Fall schon mal spoilern. Außerdem erfahrt ihr in der nächsten Folge, wie der Gerichtsprozess für die beiden ausging. Und ja, geben auch so einen kleinen Ausblick, was so bis heute so der aktuelle Stand ist.
Und es geht natürlich darum, wie die andere Seite der Medaille psychologisch auch aussehen könnte. Und das klingt dann überhaupt nicht mehr nach sehr viel Mitleid und Mitgefühl für die beiden.
Das stimmt. Aber dafür hatten wir in der heutigen Folge sehr viel Platz.
Und ich würde sagen, in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch und sagen, seid lieb zueinander.
Und tschüss!